Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Geschwister, man kann sie schwer in Sätze fassen und selten wollen Worte passen. Ihr eine Sprache zu verleihen, ist eine Kunst, die muss gedeihen. Gelingt nur dem, der wirklich liebt und nicht bloß von der Liebe piept. Wenn nicht ein Kind im Herzen wohnt, das glaubt, dass sich zu lieben lohnt, ist Liebe nur ein bloßer Schein, ein Eigennutz und gar nicht rein. Doch Kinder können wir alle werden, wenn wir zu Gott kommen hier auf Erden. Um neu die Sehnsucht in uns zu spüren, dass unser Leben dazu führt, uns nach der Liebe auszustrecken und neu Vertrauen zu entdecken. Vertrauen, das sich zu lieben lohnt, auch wenn uns Böses nicht verschont. Misstrauen unsere Welt regiert und Angst das Herz zum Hass verführt. Denn so vergeht die Welt im Tod. Wer liebt, der wendet diese Not. Wer Liebe finden will auf Erden, muss wieder neu geboren werden. Nur wenn ein Mensch wird, wieder Kind, nur dann er auch die Liebe findet. So wie es Weihnachten erzählt, damit uns nicht die Sehnsucht quält. Oliver Behre hat diese großartigen Worte als Gedicht verfasst und ich denke, wir werden wunderbar mitgenommen aus dem Provisorischen dieser Welt in eine andere, die geistliche Welt. Sieh, diese nicht zu löschende Sehnsucht nach Liebe ist eine Sehnsucht, die doch ganz tief in uns allen steckt. Und ganz oft kommt mir der Gedanke, dass sie, dass auch sie, uns als himmlische Erbanlage mitgegeben worden ist. Denn nur bei Gott findet unsere Hoffnung Erfüllung. Unser Glaube wird zur Gewissheit und unsere Liebe wird bei ihm vollendet. Seine Haltung der liebevollen Zuwendung, die nicht in den Eigenschaften des Geliebten, sondern in dem Liebenden, seine Ursache hat. Oder alltäglicher gesagt, wer glücklich werden will, sollte nicht heiraten. Wer aber glücklich machen will, der sollte heiraten. Oder ich denke an eine Mutter, die ihr Kind stillt. Dafür braucht sie Zeit und Geduld. Sie gibt etwas Substanzielles, Lebensermöglichendes her. Sie lässt sich aussaugen aus Liebe. Ihr Kind soll leben. Liebe ermöglicht Leben, schafft Leben, erhält Leben. Ohne Liebe kein Leben. Auch unser heutiger Predigttext, es ist das Hohelied der Liebe, fordert nicht nur die Korinther, sondern fordert auch uns hier und heute heraus. Weil er uns allen die Brüchigkeit aufzeigt, in der wir normalerweise sehen, reden und handeln. Und dem, was die Liebe sieht, wie sie redet und wie sie handelt. Nun, damals in Korinth gab es wohl Unstimmigkeiten. Sie waren anscheinend große Freunde schauträchtiger Geistesgaben, nach denen sie sich sehnten. Wobei sie aber offenbar andere, die sie für weniger attraktiv hielten, vernachlässigten. Allzu selbstverliebt waren die Menschen dort, stolz auf sich, stolz auf das, was sie erreichen wollten. Anstatt sich zu ergänzen, spielten sie sich womöglich gegenseitig aus. Und vielleicht finden wir das auch noch heute. Das Ich war so groß geworden dort in Korinth. Und ich frage, nur damals, nur in Korinth? Da konnte und kann nichts Gutes draus wachsen. Schon gar nicht das zarte Pflänzchen der Liebe. Wo aus dem Ich und Du ein Wir wird, das Ich zurücktritt. Nun, ich denke, in unserem Brieftext spürt man wieder dieses Brennen, diese Leidenschaft von Paulus. Auch hier warnt er davor, sich selbst zum Maßstab aller Dinge zu machen. Er warnt davor, in einen Konkurrenzkampf zu treten und darüber das wirklich alles Entscheidende, nämlich Jesus Christus und das Leben mit und aus ihm, aus dem Blick zu verlieren. So sagt er abschließend in Kapitel 12, Vorkapitel, der letzte Satz in Vers 31, strebt aber nach den größeren Gaben und ich will euch einen noch besseren Weg zeigen. Und so entfaltet er im ersten Korintherbrief in immer neuen Anläufen seine Predigt, eine Hymne auf die Liebe. Gabi wird uns jetzt die Verse 1 bis 13 aus dem 13. Kapitel lesen.
Wenn ich mit Menschen- und Engelszungen redete und hätte die Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz und eine klingende Schelle. Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, sodass ich Berge versetzen könnte und hätte die Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und wenn ich all mein Habe den Armen gebe und meinen Leib dahin gebe, mich zu rühmen und hätte die Liebe nicht, so wäre mir nichts nütze. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht, die Liebe treibt nicht Mutwill, sie bläht sich nicht auf. Sie verhält sich nicht ungehörig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbitten, sie rechnet das Böse nicht an. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Die Liebe hört nimmer auf, wodurch das prophetische Reden aufhören wird und das Zungenreden aufhören wird und die Erkenntnis aufhören wird. Denn unser Wissen ist Stückwerk und unser prophetisches Reden ist Stückwerk. Wenn aber kommen wird, das Vollkommene, so wird das Stückwerk aufhören. Als ich ein Kind war, da redete ich wie ein Kind und dachte wie ein Kind und war klug wie ein Kind. Als ich aber ein Mann wurde, tat ich ab, was kindlich war. Wir sehen jetzt durch einen Spiegel in einem dunklen Bild, aber dann von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise. Dann aber werde ich erkennen, gleich wie ich erkannt bin. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei, aber die Liebe ist die größte unter ihnen.
Danke, Gabi. Ich stehe hier und bin fast gehemmt, über diese großartigen und tiefgründigen Worte mit euch nachzudenken. Ich will es wagen, ich will es versuchen, indem ich das Hohelied der Liebe in drei Abschnitte einteile. Drei Abschnitte, die jeweils etwas Grundlegendes über die Liebe aussagen. Erstens, die Liebe ist wichtig. Zweitens, die Liebe ist dienlich. Und drittens, die Liebe ist ewig. Zu eins, die Liebe ist wichtig. Sie ist überhaupt das Allerwichtigste. Das ist die Botschaft dieses Abschnitts. Ja, Trost kommt von ihren Lippen. Friede aus ihren Blicken. Herzlichkeit ist in ihrer Bewegung. Wunderbar. Aber schauen wir genauer hin. Schauen wir auf uns. Dass auch bei den prächtigsten Werken diese Liebe fehlen kann, zeigt uns der Apostel hier auf. Ja, seine Worte klingen fast wie ein Fanfarenstoß, den er sagt, wenn ich mit Menschen und mit Engelszungen redete, wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und hätte alle Erkenntnis, wenn ich allen Glauben hätte, sodass ich Berge versetzen könnte, wenn ich all meine Habe den Armen gäbe, und mein Leib dahin gebe, mich zu rühmen. Was ist das alles ohne die Liebe? Wie schon erwähnt, die Korinther, die Motive der Korinther offenbarten sich sicherlich in der Zurschaustellung ihrer Gaben. Für sie war es deshalb so wichtig, genau wie für uns heute auch, aus der Selbstzufriedenheit, aus der Selbstsicherheit aufzuwachen diese selbsterbauten Bauten, Schutzmauern einzureißen, einreißen zu lassen, die wir um uns herum aufgerichtet haben, die den Strom der Agape-Liebe zu uns hin und von uns weg behindern. Aber wir dürfen wissen, da gibt es einen, der möchte uns helfen, diese Mauern einzureißen und der uns auch von den Ängsten befreien möchte, die uns vielleicht zu mehr oder weniger kalten Christen gemacht haben. Paulus verpflichtet uns nicht dazu, dass wir irgendwie über die Liebe reden, sondern dazu, dass wir in ihr reden und handeln. Denn man kann sie nicht weiter und weggeben, ohne reicher zu werden. Luther sagt, es ist ebenso unmöglich, dass der lebendige Glaube ohne Liebe sein kann, wie das Feuer ohne Wärme sein kann. Das gilt nicht nur damals, das gilt auch heute. Das galt nicht nur in Korinth, das gilt auf der ganzen Welt. Das gilt nicht nur in der christlichen Gemeinde, das gilt in allen Lebensbereichen. Das gilt nicht nur für geistliche Gaben, das gilt für sämtliche Fähigkeiten. Ohne Liebe ist alles nichts. Nun, in seinen weiteren Ausführungen zählt Paulus zahlreiche charakteristische Merkmale der christlichen Liebe auf, die ich unter Punkt 2 zusammenfassen möchte. Die Liebe ist dienlich. Oder sagen wir es anders. Man kann sie mit dem Betragen, mit dem Verhalten beschreiben, mit dem, was sie hervorbringt. Weil sie nicht aufgeblasen ist. Sie macht sich nicht größer, als sie ist. Sie prahlt nicht mit den Gaben, die sie hat. Sie tut ihren Dienst im Verborgenen. Sie erwartet keine Anerkennung und keinen Dank von den Menschen. Die Liebe drängelt nicht. Sie verliert ihr Ziel wohl nicht aus dem Sinn, aber sie kann warten. Sie ist nicht mutwillig, aufbrausend oder je zornig. Schlägt nicht drauf los wie mit einem Hammer. Sie bleibt ruhig und gelassen in allen Lebenslagen. Sie ist wie eine Blumenfreundin, die sorgfältig ihre Gewächse gepflegt, die aber dabei Geduld hat, Geduld, bis sich die Blumen von innen her öffnen. Sie ist nicht ungehörig, sondern höflich. Sie begegnet allen Menschen mit der nötigen Ehrerbietung. Sie ist uneigennützig. Sie fragt nicht, was habe ich davon, sondern sie fragt, was kann ich für den anderen tun? Wie kann ich helfen? Diese Liebe rechnet das Böse nicht zu. Sie vergibt dem Nächsten, egal wie sehr und wie oft er sich verletzend verhalten hat. Dennoch nimmt sie das Verkehrte und Falsche nicht auf die leichte Schulter und verschließt auch nicht die Augen davor. Sie erwartet die Auseinandersetzung mit der Schuld, auch wenn es schmerzlich ist. Ja, sie vergibt 7 mal, 70 mal und sie, er tut es gern. Diese Liebe geht immer wieder mit einem freundlichen und barmherzigen Lächeln auf den anderen zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, egal ob biblische oder mitmenschliche Normen verletzt werden. Sie schimpft nicht lustvoll über die Schlechtigkeit der Welt und sonnt sich dabei selbst in der eigenen Frömmigkeit, sondern sie weint über die Sünden der Welt und auch über die Schwachheit in den eigenen Reihen. Diese Liebe setzt alles daran, alles, um zu helfen und zu heilen. Sie freut sich an der Wahrheit, an Gottes Wahrheit, an Gottes Wort. Sie kommt oft und gern an diese Quelle des Lebens. Sie erträgt und duldet alles, was man ihr antut, an Verletzung und Verleumdung, an Spott und übler Nachrede. Sie kann damit leben, weiß sie doch, der Herr und Meister hat auch alles ertragen und ist dabei voller Vertrauen und fröhlicher Hoffnung in dem Wissen, der himmlische Vater ist alles Vertrauen und alle Hoffnung wert. Findest du dich wieder in dieser Beschreibung? Wenn du vielleicht eher Ja sagst, dann preise Gott für diese Glaubensfrucht, denn sie ist nicht dein, sondern sein Werk. Ja, preise Gott dafür, dass er dir die Gabe seiner Liebe in dein Herz ausgegossen hat, damit sie dein ganzes Leben erfüllt und immer mehr zum Strom lebendigen Wassers wird, ja, zum Nutzen und zur Freude für andere. Und wenn nicht, oder wenn du feststellst, da sind so viele Mängel und hier reihe ich mich ein, hier ist mein Platz, dann strecke deine liebesleeren Hände aus und lass sie dir von Jesus füllen. Lass dir deine Schuld vergeben und dich von ihm beschenken. Ich jedenfalls will es an jedem Tag wieder tun. Er weiß doch, dass wir uns auf halber Strecke zwischen Himmel und dem Abgrund befinden. Ja, genau in diesem Raum ist so viel Licht, aber auch so viel Schatten. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Aber es bleibt. Wenn wir Christi Liebe im aufrichtigen Glauben suchen und annehmen, dann wird die Frucht, dann werden die Früchte nicht ausbleiben. Denn er will, dass wir sie aus dem unerschöpflichen Reichtum, aus dem Reservoir seiner Liebe schöpfen. Denn seine Liebe weigert sich, menschliches Versagen als das Letzte zu betrachten. Diese Liebe hört niemals auf, in Ewigkeit nicht. Auch wenn unser Leib erstirbt und die Welt zerbricht, weil Gott durch den Tod Jesu zeigte, wie grenzenlos seine Liebe war und ist. Nicht nur für Israel, sondern für alle Menschen. Und das führt uns zu Punkt 3. Die Liebe ist ewig. Sie wird alles überdauern. Alle Weissagungen werden aufhören, wortwörtlich werden vergehen. Sie werden bedeutungslos, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Das Zungenreden wird bedeutungslos werden, denn wir alle werden mit einstimmen in das neue ewige Lied der Überwinder, der Söhne und Töchter Gottes. Auch gibt es hier auf Erden keine Erkenntnis, die bleibt, weil wir, die Erkennenden, nicht vollkommen sind. Warum denkt ein Kind nicht wie ein Erwachsener? Weil es ein Kind ist. Und erst dann wie ein Erwachsener denken kann, wenn es erwachsen geworden ist. Denn alles Kindliche ist bei dem Mann oder der Frau vergangen, nämlich zugunsten eines reiferen Wünschen, Denkens und auch Redens. Erkenntnis wird auch gar nicht mehr nötig sein, denn der, den wir erkennen wollen, der wird für ewig in unserer Gegenwart sein. Also alles nur vorläufige Dinge, Fragmente, unvollendet, bruchstückhaft. Wenn aber kommen wird das Vollkommene, und hier meint Paulus das Endgültige, das Ziel des Heilsplans Gottes, die Wiederkunft Jesu Christi in Person und das vollendete Reich Gottes. Ja, die Erwartung auf das Vollkommene, das ist der Vollkommene selber. Jedes Auge wird dich kennen, wird dich sehen, wie du bist. Jedes Herz in Liebe brennen, dort, wo alles Liebe ist. Wenn wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen, haben Glaube und Hoffnung ihr Ziel erreicht. Und bis dahin gilt der Glaube an Gott, der uns liebt und sich nie irrt in dem, was er uns gibt, ist die Wurzel. Unsere Hoffnung auf die verheißene Herrlichkeit, die bald erreicht ist, ist der Stamm. Aber die Liebe, die durch große Wasser nicht ausgelöscht werden kann, das ist die vollendete Frucht. Wurzel, Stamm und Frucht. Hört diese tiefgründigen Worte. Die Liebe bleibt, was sie ist, die alte, treue Dienerin der Seele. Zugleich die majestätische Herrin ihres Lebens, die Botin aller Freudengaben und zugleich Herold aller Gottesgaben. Sie bleibt das einigende Band zwischen dem Liebenden und dem Geliebten, dem Liebenden und der Geliebten. Sie bestrahlt das Leben der Ewigkeit von ihm und zu ihm. Diese Agape-Liebe ist ein Geschenk Gottes. Diese Liebe will den anderen glücklich machen. Hört dazu noch folgende Geschichte. Das alte Paar im Café scheint diese Liebe zu lieben. Sie tanzen so schön und vertraut. Ich sage den beiden, dass sie ein schönes Paar sind. Ach, danke für das Kompliment. Aber machen Sie es sich dann mal nicht zu leicht. Es war nicht alles einfach. Manchmal mussten wir uns ganz schön zusammenraufen. Das ist wie beim Tanzen. Man muss das miteinander üben und tritt sich dabei auch mal auf die Füße. Aber wenn man dann einen gemeinsamen Rhythmus gefunden hat, dann denkt man nicht mehr nach, dann ist man eins. Man fühlt sich gehalten. Das sind schöne Momente im Leben. Die beiden drehen noch eine Runde auf der Tanzfläche und während sie weiter tanzen, denke ich über ihre Worte nach. Die Liebe muss man üben, immer wieder. Ja gewiss, das kann man auch. Denn sie ist wirklich zu etwas zu gebrauchen. Sie schafft etwas Neues. Ein Einssein, das wir nicht festhalten können, das trotzdem hält und trägt. Ich blicke auf das tanzende alte Paar, wie respektvoll die beiden miteinander umgehen. Der andere ist auch nach all den Jahren noch ein besonderer Mensch. Das ist ein Geschenk und kein Verdienst. Die Liebe kann man nicht messen und berechnen. Sie macht sich nicht fest an Jahren, sie lässt sich in keine Formel pressen. Sie bricht immer wieder überraschend in unser Denken und Tun hinein. Sie schafft einen Schutzraum, einen Raum, in dem ich mich öffnen und entblößen kann und wo ich doch weiß, dass ich geachtet und gehalten bin. Darum ist die Wahrheit, die Ehrlichkeit so wichtig für die Liebe. Aus einem ehrlichen Gespräch heraus kann man eine Krise meistern, denn ich weiß, ich darf das sagen, was ich wirklich meine und nicht nur das, was man von mir erwartet. Da kann ich mich öffnen. Meine beiden alten Tänzer kehren an den Tisch zurück. Schön, wenn man einen Menschen gefunden hat, mit dem man durch das Leben gehen und auch tanzen kann, sage ich. Ja, sagt die Frau und drückt ihrem Mann die Hand. Schauen Sie uns an. Die Liebe ist das, was uns bleibt. Wir sind doch ein Stück Vergänglichkeit. Es klappert hier und da. Wir haben so viel erlebt, so viel durchgemacht. Aber die Liebe bleibt. Sie ist immer mitgegangen. Und ich nicke und denke, Paulus hat das schon richtig gesehen mit der Liebe. Manches oder besser vieles bleibt im Hier und Jetzt Stückwerk. Wir kennen hier immer nur ein paar Schritte voraus, aber nicht den ganzen Weg. So vieles verändert und wandelt sich. Wir sind vergänglich und unsere Liebe bekommt auch Beulen und Schrammen. Aber sie ist die Kraft, die bleibt, die antreibt und verwandelt. Ich möchte ergänzen, diese Anlage, die da in uns ist, sie will Schritt für Schritt vollendet werden. Wir sind auf dem Weg in die Passionszeit. Wir denken daran, dass Jesus seinen Weg, den er begonnen hat, konsequent zu Ende ging. Lasst uns auf das Urbild der Liebe blicken. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Sieh dir Jesus an, wie er gelebt und gelitten hat. Sieh dir Jesus an, wie er gestorben und auferstanden ist. Wenn du auf Jesus siehst, dann siehst du die Liebe schlechthin. Und vielleicht, wenn du diese Verse aus dem Hohenlied nicht ganz verstehst und du möchtest sie verstehen, dann denke an Jesus. Setze einfach seinen Namen an die Stelle des Wörtchens Liebe und du weißt, was gemeint ist. Jesus ist langmütig und freundlich. Jesus eifert nicht, er treibt nicht Mutwillen. Er bläht sich nicht auf, er verhält sich nicht ungehörig, er sucht nicht das Seine. Er lässt sich nicht erbittern, er rechnet das Böse nicht zu. Jesus freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, er freut sich aber an der Wahrheit. Er erträgt alles, er glaubt alles, er hofft alles. Jesus duldet alles. Eine Liebe, die die Welt nicht kennt. Wer von dieser Liebe ergriffen ist, wer sie in sich spürt und sei es nur ansatzweise als Quelle zum Leben, als Maxime des Wunschhandelns, der sieht sich selbst in einem anderen Licht. Der nimmt sich selbst anders wahr und an, selbstkritisch und wissend, ich bin angewiesen auf diese Liebe von außen, auf diese Agape-Liebe, die all meine Vorstellungen und meine Vernunft übersteigt. Lassen wir uns von Paulus doch auch zusprechen. Ich bete darum, dass eure Liebe immer noch reicher werde an Erkenntnis und aller Erfahrung, erfüllt mit Frucht der Gerechtigkeit durch Jesus Christus zur Ehre und zum Lobe Gottes. Mit so einer Liebe vor Augen und mit und in so einer Herzenshaltung lässt es sich leben, auch wenn unser Bemühen so oft unvollkommen bleibt. Schließen möchte ich mit Worten von Helmut Thielicke. Denn Gott liebt uns nicht, weil wir so wertvoll wären, sondern es ist genau umgekehrt. Wir sind so wertvoll, weil Gott uns liebt. Wir sind so wertvoll, weil Gott uns liebt. Und so bewahre der Friede Gottes, welcher höher ist als all unsere Vernunft, unsere Herzen und Sinne, in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.